Halleluja. Herzlich willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast und dabei bist bei uns im Blick in die Bibel. Freue mich. Finde ich super. Amen. Gut, meine Botschaft heute, die heißt, sag die Wahrheit, solange du noch kannst. Denn ihr habt vielleicht den Spruch schon mal gehört, wer die Wahrheit sagt, braucht ein schnelles Pferd. Ich habe deswegen ein schnelles Pferd hinter mir geparkt. Es ist ein Mustang. Ein Ford Mustang, ja, ein Auto mit vielen Pferdestärken. Na, wenn also die Botschaft nichts ist und ihr sagt, oh, dann setze ich mich ins Auto und fahre schnell weg. Zu was spreche ich heute? Zu welcher Situation spreche ich? Der Herr hat dir was aufs Herz gelegt. Du weißt genau, du solltest zu jemandem etwas sagen. Aber du denkst überhaupt nicht dran. Du sagst, ich mische mich da nicht ein, ich halte lieber die Klappe, denn wer was sagt, der kriegt bloß Schwierigkeiten. Aber ich sage dein Geheimnis, du kriegst auch Schwierigkeiten, wenn du nichts sagst. Es kann sein, dass jemand vor einem göttlichen Gericht steht und der Herr dir sagt, sag was zu dieser Person. Und wenn du jetzt nichts sagst, dann kommt Gericht über die Person und weißt du was, über dich auch. Ja, ich habe mich nicht beworben für diese Predigt. Sie kam zu mir und ich empfinde, dass ich also das sagen muss. Ja? Und deswegen sage ich es also. Ich fange mal so an. In Sprüche Kapitel 28, Vers 23. Ich lese euch vor, was da steht. Da steht, wer einen Menschen straft, wird danach mehr Gunst finden, als wer mit der Zunge schmeichelt. Wenn du jemandem sagst, du bist der Größte, du bist der Schönste, aber das stimmt in Wirklichkeit gar nicht, der ist gar nicht der Größte und er ist auch nicht der Schönste, dann merkt er das innerlich. In seinem Herzen merkt er das. Ah, das ist ein Schmeichler, der redet nur. Fühlt sich natürlich gut an, ja, wenn man Komplimente bekommt, aber es ist leer, es ist leere Ehre. Allerdings, wenn jemand sieht, dass ich irgendwie mit Karacho an die Wand fahre und er sagt, du musst da dringend umsteuern und ich mache das und ich stelle fest, oh Mensch, der hat mich jetzt wirklich gerettet, dann bin ich hinterher dem dankbar. Amen. Deswegen sagt Salomo, wer einen Menschen straft, wird danach mehr Gunst finden, als wer mit der Zunge schmeichelt. Wenn du auf dem Herzen hast, jemandem was zu sagen, dann kann das sein, dass der dir zum Schluss nicht das Messer in den Rücken haut, sondern dass der dir dankbar ist. Du musst es drauf ankommen lassen. Es ist oft so, dass der Herr schon zu jemandem spricht, etwas Bestimmtes vielleicht zu lassen. Und dann kommst du an, weil der Herr das dir aufs Herz gelegt hast, und du sagst dem, der soll was Bestimmtes lassen. Dann schubst du ihn in der richtigen Richtung vom Zaun. Du unterstützt ihn dann in seiner Entscheidung. Die meisten von uns sagen deswegen nichts, weil sie eben keine Schwierigkeiten haben wollen, weil sie nichts Schlechtes sagen wollen, weil sie überhaupt, man soll ja nicht richten, ja, und so weiter. Aber der Herr sagt zu dir, naja, manchmal musst du die Klappe aufmachen. Und das schauen wir uns ein wenig genauer an. Das ist nämlich wichtig in unserer Zeit, viel wichtiger, als du vielleicht denkst. Banales Beispiel jetzt zunächst einmal. Ich war 2 Jahre Christ, 1984. Und ich habe gemerkt, Mensch, ich bin jetzt zum Prediger berufen, aber ich qualm noch wie ein Schlot. Und ich bin nicht Dietrich Bonhoeffer, ja, ich kann mir das nicht leisten. Das ist einfach nichts. Ich wollte das loswerden eigentlich. Aber nicht so richtig, weil es hat ja auch irgendwie Spaß gemacht. Also die Bronchitis jetzt nicht, ja, aber so ganz allgemein, ja. Und ich trage mich halt so mit dem Gedanken, lasse ich es nicht und ich lasse es nicht. Und dann kommt einer zu mir, einer, der wesentlich älter war als ich. Der kam zu mir, nachdem er mich mal qualmen hat, sie nach einem Gottesdienst, und hat gemeint, Gerd, pass auf, ich sehe dich, und er hat mir ein Bild gezeigt. Du bist innerlich geteilt. Auf der einen Seite ist die Herrlichkeit Gottes, und ich dachte mal, und auf der anderen Seite ist Rauch, und ich habe gedacht, du solltest das lassen, hat er gesagt. Und wisst ihr, was der gemacht hat? Der hat mich in meiner Entschlussfindung unterstützt. Der hat mich auf die richtige Seite vom Zaun geschubst. Ich saß auf dem Zaun, wollte mich nicht so recht entscheiden, habe keine Notwendigkeit gesehen, mich zu entscheiden. Und plötzlich schubst mich der also vom Zaun. Ich habe gemerkt, ja, das ist richtig. Das ist wirklich ein Wort vom Herrn gewesen von dem. An mich. Es war jetzt kein bequemes, aber es war eines. Und dann habe ich mir vorgenommen, ich höre das jetzt auf. Und mit der Gnade Gottes, es hat noch 7 Monate gedauert. 7 Monate Kampf. Aber plötzlich war es dann nach 7 Monaten ungefähr, war das Bedürfnis dann völlig weg. Es war einfach weggeblasen. Ich weiß noch, wie das war. Wir saßen im Umkleideraum in der Kantine und ich habe mir eine Zicke gedreht, ja, habe die abgeschleckt, habe sie hingelegt Und dann hat der Kollege, der mich immer mitgenommen hat, also ich habe in einer anderen Stadt als meiner Heimatstadt gearbeitet, ich habe woanders gewohnt, und der sagt, komm, geh mal. Und er war nicht Raucher, ich konnte also in seinem Auto nicht rauchen. Habe ich zu meinem Kumpel, Icy, so hieß der, habe ich die Ziggy hingelegt, habe gesagt, das ist für dich. Bin aufgestanden, und als ich aufstand, ist das Bedürfnis danach von mir abgefallen. Abgefallen wie Ketten. Plötzlich war es weg, weg, weg. Und ist nie mehr gekommen. Einfach weg, war einfach weg. Wisst ihr was? Ich war dem dankbar hinterher, dass der mich ermahnt hat. Der hat sich das getraut, stell dir das mal vor. Ich hätte mich ja auch hinstellen können, ja? Der war kleiner, viel kleiner als ich, mindestens einen Kopf kleiner als ich. Die meisten sind einen Kopf kleiner als ich, aber trotzdem. Ja? Ich hätte mich also hinstellen können, was willst du von mir? Oder irgendwie so auf Macker machen, aber hey, das war nicht drin. Der hat mich im richtigen Moment abgepasst und hat mich auf die richtige Seite vom Zaun geschubst. Und du hast dieselbe Aufgabe bei irgendjemandem in deinem Leben. Der Herr legt dir aufs Herz, du sollst jemandem was sagen und du magst es einfach nicht. Und das hat jetzt private Auswirkungen, ganz allgemein, aber es hat auch gesellschaftliche Auswirkungen. Denn wir müssen auch in der Gesellschaft unseren Mund aufmachen. Das ist überhaupt nicht populär, aber wir gehen ein wenig drauf ein heute. Amen. Also, denk dran. Manchmal brauchst du ein schnelles Pferd, wenn du die Wahrheit sagst, aber manchmal fallen dir die Leute hinterher um den Hals. Und wenn der Herr dir aufs Herz legt, was zu sagen, dann kann es sein, dass da eben ein Segen draus erwächst für beide Seiten. Für den, der redet und für den, der das Wort empfängt. Aber du musst es drauf ankommen lassen, denn es gibt keine Garantie dafür, das stimmt schon. Denn Johannes der Täufer, der hat ja auch zu dem Herodes Antipas etwas gesagt. Erinnert ihr euch? Der hat gesagt, es ist dir nicht erlaubt, die Frau da zu haben, die du hast, denn es ist die Frau von deinem Bruder. Was soll denn das hier? Ihr lebt da, du spannst deinem Bruder die Frau aus, das ist nicht der gute Stil. Und es war nicht so, dass der König was dagegen gehabt hätte. Die Königin hatte was gegen den. So musste der König den in Schutzhaft nehmen. Stell dir das mal vor, dass seine ihm Angetraute den Johannes nicht ermorden tut. Und so war dann also Johannes im Gefängnis. Und wir wissen, was zum Schluss passiert ist. Er wurde an den Kopf kürzer gemacht. So, ja, es geht nicht immer gut aus, aber wir müssen es darauf ankommen lassen. Du sagst, vielen Dank, Pastor. Ich sage dir mal eines. Johannes hat nicht verloren. Hast du das gehört? Johannes hat nicht verloren. Johannes hat nicht verloren. Der König kam ab und zu ihm ins Gefängnis, hat sich mit ihm unterhalten. Oder vielleicht hat er den ja auch holen lassen. Und er hat ihn gern gehört, und manches hat der König dann umgesetzt, was er von Johannes dem Täufer gehört hat. Also der hat durchaus in seine Situation hineingesprochen, und der König hat darauf gehört. Also er hatte immer noch einen Dienst, halt jetzt nicht mehr zu den Massen, sondern zu den Leiter der Massen. Und wenn der Leiter der Massen dann auf den Prediger hört, auch wenn der im Gefängnis ist, der Prediger, dann wird es zum Schluss gut für die Massen. Wir können uns das nicht immer raussuchen, aber wir müssen uns darauf ankommen lassen. Amen. Ich möchte heute über Jona predigen, über Jona. Denn Jona hat genau das tun sollen, von was ich heute rede. Und er hat seine Erlebnisse gehabt aufgrund seiner Weigerung, das zu tun, was Gott von ihm wollte. Wir kennen die Geschichte von Jona. Gott kommt zu Jona und sagt zu ihm, Jona, geh nach Ninive. Und sagt denen, Gericht kommt, noch 40 Tage und ihre Stadt wird verwüstet werden. Und Jona sagt sich, nö. Denn es ist schwierig, das nachzuempfinden. Wisst ihr, wir lesen diese Geschichten und das sind irgendwie so Kinderdienstgeschichten, das sind so harmlose Geschichten. Aber das ist überhaupt nicht harmlos, was da lief. Stell dir mal vor, du lebst im Dritten Reich und du sollst nach Berlin gehen, sollst du in den Reichstag hineinmarschieren und sollst sagen, lasst die Juden in Ruhe oder eure Städte, die fallen in Schutt und Asche. Ja, oder du sollst in der Sowjetunion nach Moskau gehen, auf dem Roten Platz dich stellen und sagen, lasst die Leute aus dem Gulag frei oder ihr verarmt dermaßen, dass ihr aus dem letzten Loch pfeift und in Dreckslöchern wohnt. Ja, solche Sachen. Oder wir könnten das ewig weiterspinnen. Es ist definitiv unangenehm. Denn diese Leute, die sind nicht bekannt gewesen für ihre Freundlichkeit. Die Assyrer, die in Ninive gewohnt haben, die waren ungefähr so drauf wie der Islamische Staat, der von 2013 bis 2017 dort regiert hat. Übrigens, die haben auch das Grab von Jona dort dann beschädigt, als sie in Mosul waren. Mosul, habt ihr schon mal gehört? Und Ninive ist dieselbe Stadt. Mosul, Ninive heißt heute Mosul. Das sind die Ruinen von Ninive, die sind da ein Teil der Stadt. Und das ist also sehr, sehr schwierig. Geht da mal hin und sagt denen, lass die Leute in Ruhe oder so. Das ist sehr schwierig. Denn die sind nicht dafür bekannt, dass sie Widerrede gut aufnehmen. Und Jona sagt, Herr, das ist mir zu heikel, das ist mir zu heikel. Wisst ihr, es ist auch in unserer Gesellschaft mittlerweile vieles heikel. Die Amerikaner, die kriegen da gerade mit, was in Europa, speziell in Deutschland, alles heikel ist. Ich habe eine amerikanische Zeitungskarikatur gelesen, also gesehen. Sehr interessant. Karikatur. Da sitzen also zwei im Gefängnis. Zwei auf der Pritsche sitzen nebeneinander. Im Hintergrund dann die Gefängnisgitterstäbe. Und auf beiden steht Germany drauf. Und der eine sagt, ich habe mit meinem Auto eine Menschenmenge überfahren. Und warum bist du im Gefängnis? Und er sagt, ich habe einen Typen beleidigt. Lass es mal einsinken, das ist die Wahrheit. Ja, Leute sind teilweise heute deswegen 30 Tage im Gefängnis, weil sie eine Ministerpräsidentin, eine Versagerin genannt haben und dem Strafbefehl nicht schnell genug widersprochen haben. Ja, die haben das irgendwie verdummbeutelt, so wie ich das mitbekommen habe. Und dann musste der tatsächlich für eine solche Äußerung, für eine vollkommen harmlose Äußerung, 30 Tage in den Bau. Leute, das ist katastrophal. Was machen wir in so einer Situation? Einfach den Mund halten und sagen, das ist alles in Ordnung? Nee, wir müssen nur sagen, das ist übertrieben. Das ist übertrieben. Allerdings magst du dir keine Freunde, wenn du sowas sagst. Aber es gibt eine gesellschaftliche Verpflichtung für uns. Und ich möchte es aus Jona heraus herleiten, dass es wirklich so ist. Okay, dass wir bestimmte Sachen einfach nicht einfach hinnehmen können. Wir müssen in der Wahrheit leben, denn es gibt kein echtes Leben im Falschen. Es gibt keine Wahrheit in der Lüge. Es gab Regierungen, auch in Deutschland, die haben die Bürger angelogen. Und die Bürger haben gewusst, dass die Regierung sie anlügt. Und die Regierung hat gewusst, dass die Bürger wissen, dass die Regierung sie anlügt. Und sie haben trotzdem gelogen. Leute, das kann so nicht gehen. Wir müssen für die Wahrheit aufstehen. Einfach für die wahre Wahrheit, verstehst du? Einfach nur für das Selbstverständliche. Danke für das donnernde Amen. Lass mich mit Jona ein wenig weitermachen. Also Jona, der stellt fest, ist schwierig hier, habe ich eigentlich keine Lust, ich will nicht nach Assyrien gehen. Denn was machen die mit mir? Die massakrieren mich. Oder die kehren um. Denn wenn Gott sie richten will, dann kann er sie auch einfach richten. Und wenn Gott will, dass ich dort hingehe und zu ihnen predige, dann gibt es die Möglichkeit, dass er ihnen vergibt. Und dann kommt kein Gericht. Die haben es aber verdient. Der war also sauer auf die außerdem. So, Jona sagt sich hier, Gott schickt mich nach Ninive, so wie er die Engel nach Sodom geschickt hat. Aber ich bin kein Engel, ich bin nur ein Mensch, ich kann verletzt werden. Und die Assyrer, die waren für ihre Brutalität, für ihre Grausamkeit bekannt. Die haben auch Pyramiden gebaut, so wie die Ägypter. Nicht so hoch haben sie sie gebaut, aber die haben auch keine Steine genommen, sondern die Köpfe ihrer Feinde. Du kannst assyrische Tafeln heute bewundern im Museum und so weiter, wo die ihre Grausamkeiten aufgelistet haben. Das ist furchtbar, da willst du nicht hingehen und denen sagen, was sie falsch machen. Da willst du lächeln, vorbeigehen und nach Möglichkeit keinen Augenkontakt machen. Die waren nicht gemütlich. Und deswegen sagt Jona, Herr, ich weiß, ich sollte da jetzt was sagen, aber ich mache das nicht. Ich habe keine Lust dazu. Und statt nach Osten zu gehen, geht er jetzt nach Westen. Er geht hinab nach Jaffo und dort geht er auf ein Schiff und er geht hinab in das Schiff und er legt sich hin und schläft ein. Er sagt nichts, keinen Ton, sagt er. Er läuft davon, er hat keine Lust zu machen, was Gott zu ihm sagt. Wisst ihr, das ist nicht der Einzige. Wenn du mal nachschaust im 2. Mose Kapitel 4, so Vers 14, da gibt es einen Mann namens Mose. Der sollte auch zu einer Weltmacht gehen und sollte da sagen, ja, aber na, lasst eure Sklaven gehen. Und er hatte auch keine Lust. Erinnert ihr euch? Mose hat gesagt, Herr, ich kann nicht und überhaupt und warum und wer bist du und was soll ich da sagen und ich kann nicht richtig reden und so weiter. Der hat sich gewunden wie eine Schlange. Der wollte da raus aus dem Griff Gottes, bis er zum Schluss gesagt hat, 2. Mose 4, Vers 14, ach Herr, sende doch, wen du senden willst. Da wurde der Herr sehr zornig. Nicht nur zornig, sondern sehr zornig. Und das ist wohl richtig. Man stell dir mal vor, du hast stark auf dem Herzen, zum Chef zu gehen und zu sagen, Chef, schönes neues Auto. Aber Chef, du hast jetzt schon 10 Autos. Du solltest deine Mitarbeiter wieder mal bezahlen. Vor allem die Zeitarbeiter solltest du mal bezahlen, Chef. Du magst da keine Freunde. Und Mose wusste, wenn er sowas sagt, ja, dann macht er sich unbeliebt und er wollte also auch nicht. Wisst ihr, was Gott mit Mose gemacht hat? Der hat ihm einen Helfer gegeben, seinen Bruder, einen Freund. Und dann hat er ihm die Kraft gegeben, diese Aufgabe durchzuziehen und der Rest ist Geschichte. Wir gehen wieder zurück zu Jona. Jona begibt sich jetzt in einen Dämmerzustand. Er schläft und er denkt gar nicht dran, das zu tun, was Gott zu ihm gesagt hat. Er hat ein starkes Reden im Herzen. Er sollte etwas sagen, aber macht's nicht. Vielleicht hast du ein starkes Reden in deinem Herzen. Du solltest deiner Kollegin mal endlich was von Jesus erzählen. Die jammert dir schon die ganze Zeit voll und du hast eigentlich ein offenes Tor. Du merkst, sie ist eigentlich offen, aber du bringst den Mund nicht auf. Ja, auf was wartest du? Nimm die Gelegenheit wahr, solange sie sich bietet. Aber nein, magst du nicht. Und Jona macht es auch nicht. Er schläft. Wisst ihr, er begibt sich in so einen Dämmerzustand, in so einen Träumzustand. Er macht viel Computerspiele, er schaut viel fern, er liest alles Mögliche, er macht alles Mögliche, er lenkt sich ab. Er macht alles, nur nicht das, was er machen soll. Und dann passiert was. Gott, der Herr, wirft einen Sturm auf den See. Also nicht der Teufel, sondern Gott. Er wirft einen Sturm aufs Meer. Und das Boot geht auf und ab. Und geht hin und her und es wird immer schlimmer. Also Jona sucht Ruhe, aber er findet Unruhe. Im Moment belastet ihn das überhaupt nicht. Er ignoriert das völlig, er schläft immer noch. In der Tiefe des Schiffes schläft er immer noch. Er ignoriert die Gesellschaftlichen, er ignoriert die Firmen, er ignoriert die Firmenprobleme, die Familienprobleme, alles ignoriert er völlig. Er lenkt sich völlig ab und er will es ja nicht wahrhaben. Denn dieses Schiff, auf dem er ist, schau, das ist ein Symbol für deine Firma. Ein Symbol für deine Familie, vielleicht sogar für deine Gemeinde, je nachdem. Und er ignoriert das alles. Er verpennt es und verträumt es, während alle längst große Schwierigkeiten haben, größte Schwierigkeiten haben. Und Gott hat diesen Sturm aufs Meer geworfen und keiner andere. Und wenn Gott einen Sturm aufs Meer wirft, dann kannst du den nicht einfach wieder abschalten. Du musst dann erst auf Gott und sein Reden eingehen, bevor sich da was ändert. Erst gehorsam ändert da wieder was. Wisst ihr, der will Ruhe haben und nicht nach Nineveh gehen, aber er hat keine Ruhe, er hat Unruhe, weil er nicht geht. Vielleicht hast du auch Unruhe, weil du nicht tust, was der Herr schon längst zu dir gesagt hat. Jetzt war der mal stiller hier. Es hört gut auf, ich verspreche es euch, es hört gut auf. Und die Seeleute, die haben also große Probleme. Die werfen die Last über Bord, zum Schluss werfen sie das Schiffsgerät über Bord, um das Schiff zu erleichtern, weil das Schiff ist dabei, auseinanderzubrechen. Und Jona verpennt das alles. Er ist der Christ, der sich um diese Dinge einfach nicht schert. Um die Probleme in seinem engsten Umfeld einfach nicht kümmert. Da kommt der Kapitän runter, weil alle haben in der Zwischenzeit zu ihren Göttern gebetet. Und kein Gott hat sie erhört. Und jetzt steigt der Kapitän also runter zu seinem Passagier und sagt, ja, was ist denn mit dir, du Schläfer? Steh auf, wir gehen bald unter. Rufe deinen Gott an, ob der vielleicht uns retten tut. Wer ist überhaupt dein Gott? Wer bist denn du überhaupt? Denn er hat ihnen gesagt, dass er auf der Flucht ist vor dem Angesicht des Herrn. Und wenn einer auf der Flucht ist vor seinem Gott, wenn einer mit seinem Gott bricht, bisher war das uninteressant für sie, aber jetzt haben sie Probleme und wenn du Probleme hast, dann fragst du nach den Ursachen. Und sie haben keine Ursache bis jetzt festgestellt. Und dann sagt Jona, ja, also mein Gott, der ist jetzt nicht so einfach ein Feld-, Wald- oder Wiesengott hier, der ist nicht ein Gott der Berge oder sonst was, sondern mein Gott hat Himmel und Erde gemacht. Und sie sagen, der Gott ist dein Gott. Dann wird's mal Zeit, dass du den anrufst, wenn er der Gott des Meeres und des Landes ist. Und Jona macht das aber nicht. Und der Sturm wird immer schlimmer. Das Boot wird immer mehr hin und her geworfen. Der Himmel wird immer finsterer. Blitze durchzucken ihn und es ist wirklich furchtbar. Und Jona schert sich nicht darum. Er sagt nicht, oh Herr, vergib mir, steuer uns zurück ans Land. Dann werde ich nach Ninive gehen. Das macht er nicht. Das macht der nicht. Halt es mal fest. Das ist der Hammer. Also weder das Reden Gottes, noch der Sturm, noch die Seeleute, die ihm gut zureden, die machen irgendeine Veränderung, bewirken irgendeine Veränderung in seinem Herzen. Das ist ein verhärtetes Herz. Und du sagst, ja, aber Pastor, in der Bibel steht auch, dass Gott die Menschenherzen verhärtet oder auch nicht, je nachdem, wie er will. Gott hat auch das Herz vom Pharao verhärtet seinerzeit. Ja, das steht wirklich in der Bibel. Gott hat das Herz vom Pharao verhärtet. Furchtbar, nicht wahr? Was hat Gott sich dabei gedacht? Nein, pass mal auf. Gott ist immer dasselbe, stimmt das? Gott ist immer dasselbe. Es kommt darauf an, auf was die Sonne drauf scheint. Stell dir vor, Gott ist wie die Sonne. Er verströmt seine Wärme. Und wenn die Sonne jetzt auf Wachs trifft, was passiert mit dem Wachs? Es schmilzt. Na, gerade bin ich in unserem Gemeindebistro vorbeigegangen, da hatten sie Kuchen in der Sonne stehen. Ich habe gefragt, hat da jemand seinen Kuchen verloren? Haben sie gemeint, nee, der taut jetzt hier auf. Und ich dachte, ja, alles klar. Die Sonne taut es nämlich auf, richtig? Die gefriert es nicht, sondern die taut das Ganze auf. Und so Wachs schmilzt in der Sonne. Aber was passiert, wenn die Sonne auf Lehm drauf scheint oder auf Ton drauf scheint? Es wird hart, richtig? Wessen Schuld ist es? Ist es die Schuld der Sonne oder ist es die Schuld des Materials, auf das die Sonne drauf scheint? So, ja, das ist richtig. Gott hat das Herz des Pharao verhärtet. Weil der Pharao nämlich nicht Wachs war, so wie Mose, sondern er war Ton. Gott ist hier passiv im Verhärten des Herzens. Wieder zurück zu Jona. Jona lässt sich nicht gut zureden. Er verhärtet sein Herz und es ist ihm alles egal. Er sagt, ich bin schuld, ich weiß es, ich bin schuld, ich habe einfach nicht Lust zu tun und zu sagen, was Gott mir aufs Herz gelegt hat. Ich mache das einfach nicht. Werft mich über Bord. Der stirbt lieber, als dass er Gott gehorsam ist. Und die Leute sagen, können wir doch nicht machen. Schau, das sind eigentlich fundamental gute Leute. In ihrem Herzen sagen sie, können wir doch nicht machen, wir können den doch nicht einfach ins Wasser werfen hier. Doch, macht es ruhig, dann lässt euch der Sturm in Ruhe. Ich bin ja der Schuldige. Vielleicht hast du einen Gemeindemitglied, ein Familienmitglied, vielleicht, wenn du Pastor bist, ein Gemeindemitglied, vielleicht einen Firmenmitarbeiter. Um den herum ballen sich ständig die Probleme. Der hat ständig irgendwelche Sachen, der zieht Probleme magnetisch an. Also solche Leute gibt's, habe ich schon erlebt. Was machst du mit solchen Leuten? Wenn die sich nicht gut zureden lassen, dann musst du zum Schluss mit denen machen, was diese Seeleute jetzt mit Jona machen. Jona sagt, schmeißt mich doch raus, wenn es euch nicht passt hier mit mir. Und dann sagen sie, ja, können wir doch nicht machen, wir haben doch eine soziale Verantwortung und so weiter. Und er sagt, ich werde mich definitiv nicht ändern. In dem Moment weißt du, du musst den loswerden. Und dann sagen sie, Herr, rechne uns das also nicht zu, ja? Rechne uns das nicht zu und dann werfen sie ihn über Bord. Jona fällt ins Wasser. Überleg dir das mal, stell dir das mal bildlich vor. Seeleute, denen schlottern die Knie. Aber sie werfen dich trotzdem über Bord, weil sie nicht mehr wissen, wie sie sich anders helfen können. Sie schmeißen dich aus der Firma, sie nehmen dir den Schlüssel ab in der Familie, weil sie mit dir nicht mehr zurechtkommen und jetzt bist du auf dich selber gestellt. Jetzt gehst du unter. Und in dem Moment passiert was Interessantes mit dem Boot, mit dem Sturm, mit dem See, mit dem Meer, mit allem. Eine große Stille breitet sich aus. Den Leuten stehen die Haare zu Berge und sie fangen an, Gott zu opfern, dem Herrn, der Himmel und Erde beherrscht, Opfer darzubringen, Gelübde zu schwören und so weiter und so fort. Sie sind also maßlos beeindruckt. Die ersten Bekehrten, die Jona hat, die hat er unabsichtlich nebenbei gemacht. Diese Seeleute waren besser als er, waren bessere Menschen als er. Seid ihr noch mit dabei? Meine Güte, also muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Übrigens, Jesus lag ja auch mal in einem Schiff, im Sturm, auf einem Kissen und hat geschlafen, so ähnlich wie Jona. Auch er ist nicht aufgewacht. Bei ihm ging es auch auf und ab. Zu ihm kam auch zum Schluss der Kapitän, hat ihn wachgerüttelt und hat gesagt, mach was. Jesus hat nicht gesagt, ja, ich bin schuld, werft mich über Bord, sondern bei Jesus war es anders. Der hat sich am Mast festgehalten, hat Wind und Wellen bedroht und es geschah eine große Stille. Denen standen auch die Haare zu Berge. Nicht jeder Sturm kommt von Gott. Der Sturm von Jona kam von Gott. Den kannst du nur dadurch abstellen, dass du gehorsam bist. Der Sturm, der Jesus überfallen hat, der kam vom Feind. Und dem konnte Jesus vollmächtig gebieten. Wenn du im Reinen mit Gott bist, wenn du ein gutes Gewissen hast, wenn du nichts auf dem Herzen hast, was du jemandem sagen solltest, wenn du dir keiner Sünde bewusst bist, dann kannst du auch zu den Stürmen in deinem Leben sprechen und kannst sagen, hey, du Sturm, du beeindruckst mich überhaupt nicht. Du musst weichen, ich befehle dir, Problem löst dich, falle nicht zusammen, geh weg. Und ich sagte mal eins, es wird passieren, der Herr wird dir eine Lösung geben, der Herr wird dir eine Lösung geben. Amen. Gibt wieder einen Spruch aus den Sprüchen. Und zwar Sprüche 28,1, gerade waren wir bei 28,1, da steht, der Gerechte ist kühn wie ein Löwe. Jesus war kühn wie ein Löwe. Ja, der hatte Vollmacht im Gebet, weil er gehorsam war. Er wusste, der Herr und ich, wir sind eins, der Herr und ich, wir haben einen Bund miteinander. Er wird mich nicht ertrinken lassen. Er hat mir doch befohlen, überzusetzen ans andere Ufer. Und wenn er sagt, setz über, dann kann ich nicht untergehen. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, du kannst nicht untergehen. Wenn du gehorsam bist. Wenn du gehorsam bist. Aber jetzt lass mich noch ein bisschen weitermachen. Wir sind mit Jona noch nicht fertig. Denn Jona denkt sich jetzt wirklich so, jetzt ertrinke ich, dann bin ich im Totenreich und fertig aus. Aber es passiert nicht. Vielmehr ist es so, dass ein Monster, ein Ungeheuer aus der Tiefe, aus der eiskalten Tiefe, plötzlich nach oben schießt, das Maul aufreißt und ihn verschlingt. Jetzt sind wir in Kapitel 2 von Jona. Er ist jetzt überhaupt nicht tot, im Gegenteil. In Vers 3 kannst du nachlesen, da sagt er, ich bin im Bauch des Totenreiches. Luther übersetzt, ich bin im Bauch der Hölle. Jona hat sich geweigert zu sagen, was zu sagen war. Er war entweder zu bequem oder zu feige oder zu boshaft. Er wollte, dass die untergehen. Nineveh hat es verdient, unterzugehen. Genauso wie Sodom seiner Zeit. Sollen sie doch brennen, hat sich der gedacht. Aber Gott wollte ihn benutzen. Und so war es jetzt nicht so, dass er gestorben ist. Sondern es ist direkt noch was Schlimmeres passiert. Er ist im Bauch eines Fisches gelandet. Und in dem Fisch war er extrem beengt. Dort steht, das Wasser steht mir bis ans Leben. Das heißt, das Wasser stand mir bis Oberkante Unterlippe. Plötzlich hat er Probleme, dass ihm buchstäblich das Wasser bis Oberkante Unterlippe steht. Seetang schlingt sich um mein Haupt, so wie die Dornenkrone sich um das Haupt Christi geschlungen hat. Und es geht abwärts mit ihm, es geht hinab mit ihm. Zu den Grundfesten der Berge, die Riegel der Erde haben sich für immer hinter ihm verschlossen. Er fühlt sich, wie wenn er zur Hölle gefahren wäre. Wenn du nicht sagst, was der Herr dir aufs Herz legt, dann lädst auch du alle möglichen Probleme ein. Und jetzt lass mich das mal auf eine gesellschaftliche Ebene transponieren. Stell dir vor, Jona ist nicht nur einer, sondern wir alle sind Jona. Wir alle wissen, wir sollten etwas sagen. Zum Beispiel, ein Mann ist ein Mann ist ein Mann. Oder eine Frau ist eine Frau ist eine Frau. Oder die Ehe besteht zwischen Männern und Frauen. Und alles andere ist irgendwas, aber nicht das, was Gott vorhatte. Schau, wenn du eine biblische Meinung hast, eine aus der Bibel klar und deutlich herausgelesene Meinung hast, aber den Mund hältst, nicht sagst, was Sache ist, dass du eine andere Meinung hast als der Rest deiner Belegschaft vielleicht in der Firma oder in deiner Familie, dann ist es nicht so, dass du zum Schluss Ruhe hast, sondern es kann sein, dass du dann erst recht wirkliche Probleme hast. Denn wenn nämlich, schau, du nichts sagst, dann warnst du die ja auch nicht vor ihren Fehlern. In dem Moment, in dem du sie nicht warnst vor ihren Fehlern, kommt Gericht über diese Leute. Und dann landen wir alle kollektiv in einer Hölle, in der uns allen das Wasser bis zur Oberkante Unterlippe steht, in der wir vom Seetang umgeben werden mit Regeln und Verboten und so weiter, dass wir gefesselt sind, dass wir beengt sind. Es ist furchtbar. Und ich sage euch, der Preis, jetzt etwas zu sagen ab und zu, einfach den Mund aufzumachen, das Risiko einzugehen für die Meinung, die man hat, für die biblische Meinung, die man hat, unpopulär zu sein, ist ungleich kleiner als zum Plus in einem totalitären Staat aufzuwachen, den keiner auf dem Schirm hatte. Ich habe es gerade schon erwähnt. Es gibt Dokumentation, eine Doku, Fernsehdoku in Amerika aus der Serie 60 Minutes. Einfach 60 Minuten, das Ding gibt schon seit ewigen Zeiten. Als ich in Amerika gewohnt habe, habe ich ab und zu 60 Minutes angeschaut. Das sind Dokumentationen. Und die waren zu dieser Dokumentation in Deutschland. Um eben dem Ganzen nachzuspüren, warum ist das so, dass Leute für Beleidigungen ins Gefängnis müssen, dass die Tausende von Euros bezahlen müssen, dass die Polizei am Morgen um 6 Uhr zu Leuten kommt, ihre Telefone beschlagnahmen und so weiter. Wie gibt's das, dass da keine wirkliche Meinungsfreiheit mehr herrscht? Die haben sich gedacht, wir müssen nochmal nachschauen. Und dann haben sie eben um Interviews gebeten bei den entsprechenden Staatsanwälten zum Beispiel. Dann hatten die Staatsanwälte vor sich sitzen. Und haben denen einfach zugehört. Und diese Reporter in Amerika, die sind listig. Die geben dir das Gefühl, auf deiner Seite zu stehen. Wenn sie im Studio sind, zerreißen die dich in der Luft. Und legen eben da, warum du einfach ein Idiot bist. Ja? Und so ähnlich war das in dieser Sendung eben auch. Die Reporterin steht da und spricht mit diesen Staatsanwälten. Und die Kamera hält fest, wie die grinsen, wenn sie sagen, ja, den schicken wir dann deutschen Staatsbürgern für irgendwelche Beleidigungen, denen schicken wir dann für irgendeinen Post, für eine Mitteilung auf WhatsApp oder auf Facebook und auf X und so weiter, denen schicken wir dann um 6 die Polizei ins Haus. Und wir bestrafen die dadurch, dass wir ihnen das Telefon wegnehmen. Ist ja schlimmer als die Geldstrafe. Und so Zeugs reden die also in die Kamera hinein. Den Amerikanern stehen die Haare zu Berge, wenn die sowas sehen. Die denken sich, spinnen die komplett? Was ist denn da los? Das hat ja einen totalitären Geschmack. Sowas. Schau, wir müssen in der Lage sein zu artikulieren, dass wir mit sowas nicht einverstanden sind, dass wir sowas für eine Sauerei halten und dass wir sowas nicht gut finden. Wo der Herr ist, da ist Freiheit. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und wir wollen, dass Freiheit ist und Freiheit bleibt. Und wir wollen uns die nicht nehmen lassen. So, da muss also nicht jeder hier jetzt da vor den Reichstag gehen und demonstrieren oder so, sondern in unserem Umfeld, bei den Leuten, mit denen wir zusammen sind, müssen wir sagen, was wir gut finden und was wir nicht gut finden, was wir richtig und was wir falsch finden. Jetzt bin ich natürlich nicht dafür, dass wir Leute beleidigen. Sowas machen wir nicht. Amen? Amen? Okay, haben wir nicht nötig, sowas machen wir nicht. Wir beleidigen niemanden. Aber wir sagen, ein X ist ein X und ein U ist ein U. Denn, ich sag's euch, wenn wir das nicht machen, dann landen wir in der Situation wie Jona. Wir landen in einer höllischen, totalitären, einengenden Umgebung. Und jetzt endlich bricht das harte Herz von Jona auf und unter der Tonschicht kommt das Wachs hervor. Jetzt endlich lässt es sich schmelzen. Schau, es ist nicht notwendig, dass du nicht erst irgendwo im Gefängnis sind oder dass wir erst Tausende von Euros bezahlen oder sonst was. Wir müssen jetzt unseren Mund aufmachen und jetzt ab und zu protestieren, ab und zu unsere Meinung artikulieren. Auch wenn sie nicht passt, gesellschaftlich und natürlich auch im kleineren Rahmen. Sind wir uns da einig? Wenn nicht, hör dir diese Botschaft noch einmal an, bis sie einsinkt. Jetzt aber auf jeden Fall, jetzt kommt Gott zu Jona, beziehungsweise Jona kommt jetzt zu Gott. Nochmal, das Wort Gottes, das Reden Gottes, das klare, deutliche Reden Gottes hat ihn nicht überzeugt. Er hat sich deswegen nicht in Bewegung gesetzt, er hat rebelliert und war ungehorsam. Der Sturm hat ihn nicht umgestimmt. Die Seeleute konnten ihn nicht umstimmen. Dass er ins Meer geworfen wurde, um dort zu sterben, konnte ihn nicht umstimmen. Erst als er wirklich in dieser schlimmen Umgebung war, in diesem furchtbaren, höllischen Gefängnis, da kommt er zu sich. So wie der verlorene Sohn erst bei den Schweinen zu sich kommt, nachdem er das Geld also alles verjuckst hat, kommt er zu sich. Schau, Gott kann dich hinbringen in der Situation, in der du zu dir kommst. Aber die ist dann so ungemütlich, dass es besser gewesen wäre, du wärst gehorsam gewesen von Anfang an. Und er betet. Und er dringt im Gebet durch. Das ganze zweite Kapitel ist ein einziges Gebet. Und er schwört Gott, ja, er macht Gelübde und so weiter. Und dann kommt die Zusage in sein Herz hinein. Ich werde Gott in seinem Tempel nochmal anbeten. Ich werde ihn wiedersehen. Ich werde ihn dort loben und preisen. Danke, Herr, dass du mich erhört hast. Danke, dass du mich erhört hast. Er lobt und preist Gott, obwohl sich noch nichts geändert hat. Vielleicht steckst du auch in furchtbaren Schwierigkeiten finanzieller Art. Kriegst keinen Job mehr aus irgendeinem Grund. Dir geht's gesundheitlich schlecht. Erforsch dich mal. Ignorierst du irgendein Reden Gottes, das klar und deutlich zu dir kam? Bist du in dieser Traumphase oder bist du vielleicht mittlerweile in dieser Höllenphase? wende dich zum Herrn und sag zu ihm, Herr, zeig mir, was ich machen soll. Und ich mag's, ich tue es wirklich, Herr, ich verspreche es dir. Und dann bekommt er eine zweite Chance, eine zweite Chance. Sag mal mit mir, preis dem Herrn für die zweite Chance. Und dann passiert's, nach 3 Tagen und 3 Nächten ist Jona halb verdaut. Er sieht jetzt nicht mehr aus wie ein normaler Mensch, ja. Er ist jetzt in der Magensäure drin gewesen, er hat knapp überlebt. Er hat praktisch nichts gegessen, nichts getrunken, 3 Tage und 3 Nächte. Er ist in der Hölle gewesen. Er ist im Lager gewesen, im Gulag. Er ist im Gefängnis gewesen, er hat sich blöd bezahlt. Ja, und jetzt passiert es plötzlich. Der Fisch, der landet auf dem Trockenen. Der Fisch, der kommt dann am Strand an und rülpst und spuckt ihn aus. Und Jona fliegt durch die Luft und landet im weißen Strand. Im weißen Strand von Jaffa wahrscheinlich. Und er lacht und er sieht das Sonnenlicht und er kann nicht an sich halten. Er lacht, er geht auf die Knie, er verbeugt sich vor Gott und er preist Gott, den Herrn. Und dann sind die Leute, die ihn sehen, natürlich total begeistert oder entsetzt, je nachdem, ja, was da jetzt passiert. Ein riesiger Fisch kommt, spuckt einen Mann aus. Schau mal, der lebt noch. Karl, schnell, bring was zum Trinken und zum Essen. Oder Simeon, wie es halt, ihr wisst schon, wie sie halt geredet hätten seinerzeit. Und sie bringen ihn und sie pflegen ihn und so weiter und sie peppeln ihn wieder auf. Und dann kommt das Wort Gottes noch einmal in Kapitel 3 zu ihm. Er hätte sich das alles sparen können, aber er hat sich nicht gespart. Das Wort kommt noch einmal zu ihm. Jona, Ninive ruft, ab mit dir. Sag ihnen, noch 40 Tage und die Stadt wird zerstört, sie wird umgekehrt. Und diesmal geht Jona also, er geht tatsächlich. Er wandert hinein in die Stadt, es ist eine große Stadt, eine großflächige Stadt, 120.000 Leute wohnen drin, 3 Tage reisen weit, also 3 Tage dauert es, bis man sie durchreist hat, also es ist eine ziemlich locker gebaute Stadt, wir können das sehen. Und er geht jetzt hinein und er ruft aus, sehr uninspiriert, noch 40 Tage und ihr fahrt in die Hölle, ihr werdet umgekehrt, Ninive wird umgekehrt, Gottes Gericht kommt, dann geht er wieder weiter. Also er steht jetzt da und er sagt ihnen ungemütliche Sachen. Er sagt, übertragen auf unsere Situation jetzt vielleicht, hey du, hör zu, du trinkst zu viel Alkohol. Du solltest nicht so viel Alkohol trinken. Bisher warst du immer diejenige, die es ihm gekauft hat und gebracht hat. Aber du hast genau gemerkt, es ist nicht gut für ihn, nicht gut für dich, nicht gut für die Familie, es ist furchtbar. Und jetzt ermannst du dich nach meiner Botschaft, ermannst du dich und sagst, hey, oder erfraust du dich, ja, und sagst, hey, nee, ich kaufe dir jetzt nichts mehr. Du solltest dringend Therapie machen. Hör auf zu trinken, ich mach da jetzt nicht mehr mit. Und möglicherweise geht's dann dir, so wie es jetzt Jona in Ninive geht. So wie es mir mit meinem Freund seinerzeit ging. Denn Gott hat schon die ganze Zeit am Herzen der Menschen von Ninive gewirkt. Er hat nicht nur zu Jona gesprochen, sag was, sondern er hat auch den Ninivitern, den Leuten aus Ninive, ein schlechtes Gewissen gemacht. Er hat ihnen gesagt, ihr Gewalttäter, ihr seid so boshaft, ihr habt nicht verdient zu leben, ihr habt Gericht verdient. Sie haben sich schuldig gefühlt, sie haben gewusst, sie müssen was ändern, aber sie waren so in ihren Gewohnheiten drinnen, dass sie nichts geändert haben. Und jetzt kommt einer an und sagt ihnen, ändert euch, denn Gott wird euch sonst richten. Und die Leute in Ninive, die sagen, ja, der Mann hat recht. Er schubst sie in der richtigen Richtung vom Zaun. Die bekehren sich. Die hören auf mit ihren schlechten Taten. Die bekennen sich nicht nur zum Gott Israels, sondern die hören auf mit ihren schlechten Taten. Und das ist es ja. Willst du, dass die Leute aufhören mit ihren schlechten Taten? Amen. Also nicht nur Worte, weil Worte sind billig. Taten zählen. Sag mal mit mir, Taten zählen. Und genau das passiert jetzt. Die ändern sich. Und das Wort kommt sogar bis vor den König. Und sogar der König geht von seinem Thron runter, zieht sich ein raues Gewand an und setzt sich in die Asche, in den Staub. Und sie bitten Gott um Vergebung. Und Gott vergibt ihnen, denn er sieht, dass sie ihre Gewalttaten jetzt gelassen haben. Sie haben sich geändert, ihre Taten sprechen für sie. Halleluja. Und Jona stellt fest, ja, ich habe jetzt zwar ungemütliche und unangenehme Sachen gesagt, ich habe den Mächtigen die Wahrheit ins Gesicht geworfen. Und es ist mir nichts passiert, es ist mir nichts Schlimmes passiert. Ich sage doch mal eins, wenn du endlich sagst, was du sagen sollst, wird auch dir nichts Schlimmes passieren. Hast du das gehört? Du schubst jemanden lediglich auf der richtigen Seite vom Zaun und verhinderst durch dein Wort Gericht über diesen anderen Leuten, über den Leuten, zu denen du gesandt bist, meine Güte. Und Jona ist so sauer, Jona ist so sauer. Die Leute aus Ninive, die beten, die machen Lobpreis, überall in den Straßen hört man den Gesang, wie sie Gott preisen und wie sie sich versöhnen, wie sie Geld, das sie dem einen geklaut haben, wieder zurückgeben und der andere zahlt seine Schulden zurück und überhaupt und der Chef gibt endlich seinen Arbeitern den Lohn, er verkauft seine 9 seiner 10 Autos und bezahlt seinen Leuten den Lohn aus, alle diese Dinge. So, die machen halt so gute Sachen. Und was macht unser Jona? Der zieht sich auf einen Hügel zurück und schaut auf Ninive runter. Und er ist sauer, weil Gott nicht das mit ihnen macht wie mit Sodom. Er stellt fest, ja, die haben sich bekehrt. Und jetzt ist er total sauer. Die haben sich bekehrt und er ist sauer. Die Leute in Ninive sind bessere Menschen als Jona. Habt ihr mich gehört? Stellt ihr das mal vor. Da gibt's Christen, die anderen Leuten die Wahrheit sagen, die Leute bekehren sich und die Christen sind sauer, dass die jetzt nicht bestraft werden, weil sie so böse waren vorher. Also man muss sich da manchmal wundern. Und Gott verfährt dann mit dem Jona. Der lässt ihn einfach nicht hängen, sondern er verfährt mit ihm. Er lässt über Nacht, weil es so heiß ist in der Gegend, ja, lässt er über Nacht einen Rizinus wachsen mit riesig großen Blättern. Und Jona freut sich wie ein Honigkuchenpferd, der grinst, ja, und er setzt sich in den Schatten und ist froh und er wartet auf den Untergang der Stadt, der einfach nicht kommen will. Und er sitzt da und er sitzt und wartet auf den Untergang. Und wisst ihr, Gott beschattet manchmal unsere Blödheit, unsere Torheit. Er gibt einen Schatten, aber nicht für immer. Irgendwann schickt er dann einen Wurm und er sorgt dafür, dass der Schatten verschwindet. Und dann sticht also ein Wurm den Rizinus und der Rizinus verbrennt in der Sonne und Jona sitzt wieder in der Sonne und er ist wieder sauer. Er sagt, Gott, was will ich hier und überhaupt? Mir ist zum Sterben will ich. Und Gott sagt zu ihm, ist es richtig, ist es gerecht, dass du so redest? Ja. Also der Typ war wirklich schwierig. Ich möchte keine solchen Kollegen haben. Ich möchte ich möchte mit so einer Frau nicht verheiratet sein. Ja, so jemanden in seiner Familie haben, schwierig. Und dann kommt Gott zu ihm und sagt, hey, du Kanaille, du hast hier bekehrte Leute, die nicht unterscheiden können zwischen links und rechts, zwischen gut und böse. Jona, die brauchen jetzt einen Pastor, die brauchen jetzt einen Bibellehrer, die sind jetzt frisch bekehrt. Das ist die größte, anstrengungsloseste Erweckung aller Zeiten. 120.000 Leute bekehren sich und du beschwerst dich drüber, du Heini? Nein, jetzt bist du aufgerufen. Jetzt musst du in die Stadt gehen und musst das Evangelium predigen. Du musst Mose predigen und Elia predigen und so weiter. Du musst das Wort Gottes jetzt unter die Leute bringen. Du musst ihnen sagen, was richtig und falsch ist. Predig denen die 10 Gebote. Das war das, was die damals hatten. Und damit hört dann das Buch auf. Und nachdem es also das Grab von Jona ja dort gab, können wir davon ausgehen, dass Jona das gemacht hat. Jona war gehorsam, hat dort gepredigt, war dort der Pastor dann der Stadt und hat für viele Jahre für Segen gesorgt. Schau, das kann sein, dass du, wenn du endlich deinen Mund aufgemacht hast, auf der Arbeit, dich als Christ geoutet hast, dass es plötzlich dazu kommt, dass es einen Betriebshauskreis gibt oder einen Betriebsgebetskreis gibt. In großen Firmen gibt es das, weiß ich. Sogar im Weißen Haus in Washington gibt es Bibelstudienkreise und so. Also mit ernsthaften Predigern und so. Das ist voll der Hammer, was da alles abläuft. Genau, plötzlich tun sich für dich Evangeliumstüren auf und du kannst ein Segen sein, ein größerer Segen als bisher in deiner Umgebung. Aber dazu ist notwendig, dass du keine Angst mehr vor den Leuten hast, sondern den Herrn fürchtest. Und dass du dir bewusst machst, es ist wichtiger, dass du die Wahrheit sagst, als dass du den Mund hältst und alles mitmachst, denn dann wirst du in einem höllenartigen Ort landen. Wie Jona seinerzeit. Es war besser für ihn und für alle Beteiligten, als er den Mund aufgemacht hat und endlich geredet hat. So lasst uns also, wenn wir sehen, dass die Gesellschaft in eine verkehrte Richtung geht, da den Mund aufmachen. Jetzt da nicht als Kreuzzügler auftreten, sondern ganz einfach nüchtern feststellen, hey Leute, ich sehe das anders. Dies, das und jenes ist meine Meinung, die habe ich aus der Bibel raus. Jesus sieht es so und so. Und das ist auch meine Meinung. Und die hat sich bisher in der Geschichte immer bewährt. Und alle anderen nicht. Wenn die wissen, dass du so denkst, dann kann es sein, dass Leute, die der Herr auch angerührt hat in ihrem Herzen, schon längst angerührt hat, zu dir kommen, sich dir anschließen. Und dann seid ihr schon zu zweit. Und zum Schluss wird eine ganze Bewegung draus. Amen. Lassen wir mit diesem Satz jetzt schließen heute. Du kannst durch das Reden der Wahrheit Gericht, Probleme von Leuten abhalten. Dazu hat der Herr dir dieses Wort aufs Herz gelegt, was du mitteilen sollst, was du schon die ganze Zeit spürst. Amen. So, statt ewig zu kritisieren, statt immer nur zu meckern, mach den Mund auf und fang an zu lehren, mitzuteilen, was du weißt und bet für deine Firma, deine Familie, deine Gemeinde natürlich und dein Land, deine Regierung. Amen. Wenn du das tust, ne, dann geht's aufwärts, bin ich mir sicher. Amen. Und vielleicht sagst du, also ich spüre jetzt auch ein Bedürfnis nach Jesus. Ich möchte mich dem christlichen Glauben anschließen. Dann gebe ich dir jetzt die Gelegenheit. Mach einfach mit uns allen die Augen zu und bet mit. Sag mit mir, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden, komm in mein Herz und mach mich neu. Amen. Jetzt bist du schon mal ein Kind Gottes. Amen. Gottes Segen.